ich liebe einfach Musik vom ganzem Herzen, darum liebe ich das auch, gewisse Songs so liebevoll auseinanderzunehmen. Ich weiß noch, eines meiner ersten geklauten MP3s bei Napster, da wurde ich von Madonna beleidigt. Für ein Keyboard bin ich mal 450 Kilometer gefahren nach Hessen. Und zwar, wenn man genau sein will, eigentlich nur wegen eines Sounds und jetzt kommt's wegen einer Taste. Leider ist Musik immer noch was Elitäres. Also eigentlich ist es immer noch so, dass hauptsächlich Kinder mit Musik in Kontakt kommen, wenn das Elternhaus auch gewisse finanzielle Ressourcen dazu hat. Es geht eigentlich um die Kunst, aber man kommt nicht drum herum, auch wirtschaftlich an die Sache heranzugehen, sonst hat man sehr schnell ein Problem. Aber das war schon immer so, also auch in der Klassik.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Willkommen zum Turi 2 Podcast. Ich bin Björn Suslik. Musik ist die wohl älteste Kommunikationsform des Menschen, eine Sprache, die alle verstehen. Musik kann Emotionen erzeugen oder eine Gemeinschaft stärken. Wie Musik auf Menschen wirkt, darüber habe ich mit Musikwissenschaftler Markus Henrik gesprochen, besser bekannt als Dr. Pop. Er beobachtet und analysiert das Musikgeschäft, zerlegt Songs in ihre Einzelteile und teilt seine Erkenntnisse im Radio, in Videos und auf der Bühne. Wir sprechen darüber, warum das allermeiste Geld im Musikbusiness bei den ganz großen Stars landet, warum Musiklabels wenig experimentierfreudig sind und wie sich der Musikkonsum über Streamingdienste und Social Media auf die Produktion neuer Songs auswirkt. Außerdem erzählt er, dass manche Entwicklung aus der Popmusik auch in der Klassik schon gang und gäbe war und warum er die Unterscheidung zwischen E- und U-Musik, also ernster Klassik und Unterhaltungsmusik wie Pop, für längst überholt hält. Dieser Podcast ist Teil der Turi 2 Themenwoche Audio, unterstützt von Explore Media in Bavaria. Das Team hat gerade einen ausführlichen Report zum Status Quo des Radios vorgelegt. Einen Link dazu gibt's in den Shownotes. Markus Henrik, Dr. Pop, willkommen im Turi 2 Podcast.
Hallo, schönen guten Tag.
Du enttarnst ja im Radio und in deinen Videos und auch bei deinem Bühnenprogramm so die Methoden der Musikindustrie und zerlegst so Songs in ihre Einzelteile. Fühlst du dich da manchmal so ein bisschen wie ein Zauberer, der seine Tricks verrät?
Naja, es sind ja nicht meine Tricks, sondern vielleicht eher die Tricks der anderen. Produzentinnen und Produzenten der anderen, genau, der ganzen auch tollen Musiker auf jeden Fall. Und naja, das ist halt das, was man in der Musikwissenschaft auch macht. Also man kennt das in Deutschland eher so ein bisschen aus der Klassik, dass man sich anschaut, wie hat jetzt Beethoven genau die Mondscheinsonate komponiert, was sind da für Akkorde drin, in was für einem Lebensabschnitt hat er das gemacht und sowas Ähnliches kann man auch in der Popmusik machen, sich anschauen, was für Synthesizer wurden genutzt, wie kam man auf gewisse Ideen und das kann wiederum andere Leute inspirieren, ja, dann die eigene Kreativität anzuspornen, eben durch diese Erkenntnisse, die man da gewinnt. Und ich liebe einfach Musik vom ganzem Herzen, darum liebe ich das auch, gewisse Songs so liebevoll auseinanderzunehmen.
Du sagtest gerade, du liebst Musik und nennst dich ja nicht nur Dr. Pop, sondern bist auch wirklich promovierter Musikwissenschaftler. Woher kommt denn diese Liebe für die Musik bei dir?
Ja, erstmal muss ich den Namen vielleicht erklären. Dr. Pop kommt daher zustande, da ich einen doch relativ unaussprechlichen Nachnamen habe, der aus Schlesien kommt. Der ist medial nicht ganz so tauglich. Darum habe ich mich dafür entschieden, mich ja als Dr. Pop zu bezeichnen, weil auch eine gewisse Ironie steckt ja auch da drin. Aber ja, ich habe erstmal wirklich Popmusik studiert in den vier großen Popmusik-Metropolen dieser Welt, in Liverpool, Manchester, Paderborn und Detmold. Und dann habe ich irgendwann promoviert, aber ja, die Musikliebe wurde mir auch schon früh in die Wiege gelegt.
Durch deine Eltern, glaube ich, oder?
Genau, durch meine Eltern. Also meine Eltern haben sich in einer Band kennengelernt. Mein Vater war Schlagzeuger, meine Mutter war Sängerin. Also eigentlich haben sie sich bei so einer Choraufführung erstmal kennengelernt, dann waren sie zusammen in einer Band. Und ja, so meine frühesten Kindheitserinnerungen sind tatsächlich Schlaflieder. Also meine Mutter hat mir als Schlaflied früher immer vorgesungen, Killing Me Softly, das sehr schöne Lied. Also ich habe wahrscheinlich viel geschrien als Kind, deswegen hat sie das gesungen, aber in der polnischen Version.
Okay.
Und es gibt ganz viele Coverversionen davon und die polnische findet man auch bei YouTube, die klingt auch sehr, sehr schön. Allerdings war ich dann als Kind irgendwann wirklich erstaunt, als ich im Radio die Version der Fugees gehört habe und dachte, wie dreist haben die beim polnischen Lied gut geklaut. Also von meiner Mutter kam so ein bisschen das Interesse zu Melodien und mein Vater hat mir, glaube ich, so in den 80ern, als Wetten, das lief, gezeigt, wie jetzt Phil Collins genau das Schlagzeug-Solo bei In the Air Tonight ansetzt. Also ich weiß nicht, ob er das wirklich bei Wetten, das mal gespielt hat, aber irgendwie, ich weiß noch, ein Drummer war bei Wetten, das und mein Vater hat mir auf den Kissen mit zwei Kochlöffeln gezeigt, wie man einen Rhythmus hält. Genau, so ging's los.
Und wer waren so die Pop-Helden deiner Jugend? Also von wem hattest du Bravo-Poster im Kinderzimmer hängen?
Ja, also mein erstes Album war von Michael Jackson, Bad, das Album. Das hat mir meine Mutter bei Karstadt heruntergeladen, also jetzt von der CD-Theke in den Einkaufswagen heruntergeladen, das weiß ich noch. Und ich habe die Texte auch nie verstanden. Bei Dirty Diana habe ich immer verstanden, da geht der Gärtner und so. Aber ich habe das einfach geliebt, weil ich diese Energie so mochte. Also das hat mich sehr geprägt. Aber wir hatten auch so eine Live-CD von Gianna Giannini. Sagt ihr jetzt noch was?
Ja, ja.
Ja. Und das fand ich irgendwie auch ganz toll. Da habe ich aber mal so ganz wild als Fünfjähriger auf dem Teppich getanzt, dass ich ausgerutscht bin. Und die nächste Erinnerung war tatsächlich beim Kinderarzt, wie ich genäht wurde. Also ich habe mir durch Gianna Giannini, also sie kann nichts dafür, aber das Kinn aufgeschlagen.
Oh je.
Und war dann blutig, ja. Aber da sieht man, also Rock'n'Roll, ne, kann auch mal blutig enden. Das gehört dazu, habe ich früh gelernt.
Okay. Du sagtest ja, die Musik wurde dir in die Wiege gelegt durch Schlafliedgesänge von deiner Mutter. Hast du denn auch als Kind ein Instrument schon gespielt und gelernt?
Also ich hatte ein Keyboard relativ früh als 5- oder 6-Jähriger, ein Yamaha PSR irgendwas. Ich glaube, ich könnte auf Kinderfotos mal nachvollziehen, welches genau das war. Jedenfalls hatte es 99 Sounds und ich liebte vor allen Dingen den Sound 99, das weiß ich noch ganz genau. Und mittlerweile weiß ich auch, was das für ein Sound ist. Das ist nämlich der sogenannte Orchestra-Hit und der kommt aus den 70er Jahren, als es den ersten digitalen Sampler gab, den Fairlight CMI, der wurde in Australien entwickelt, hat man etwas von Stravinsky von 1910 vom Feuervogel gesampelt und das ist so ein Bumm, so ein Orchesterschlag und den kann man so ein bisschen pitchen in alle Richtungen und der ist mittlerweile in tausenden Songs drin und also bei Planet Rock ist der drin, bei Duran Duran, James Bond Soundtrack ist dieser Sound drin, bei ach, so viele Lieder. Girl, You Know It's True von Milli Vanilli, das fängt damit an, mit diesem berühmten Sound. Und das ist so ein Orchester-Hit und viele Keyboards haben auch diesen Sound. Weil das ist ein gesampelter Sound, wenn ein ganzes Orchester, also 100 Leute, plötzlich so einen Schlag zusammen generieren. Und ich weiß noch, dass mich dieser Sound unglaublich gepackt hat. Aber es ist jetzt erst ein paar Jahre her, dass ich die Geschichte hinter dem Sound gelernt habe. Und ich habe mir dann auch extra aus Holland die Platte besorgt, die tatsächlich in den 60er Jahren in diesem Studio in Australien lag, wo zum ersten Mal dieser Orchestraschlag von Stravinsky gesampelt wurde. Also ich bin dann auch so ein Sammler, versuche alles rauszufinden und auch vielleicht ja die entsprechenden Platten oder Keyboards zu bekommen.
Das heißt, du sammelst nicht nur Platten, sondern auch Keyboards?
Oh ja, also ist ja, Podcast ist ohne Bild, aber würden wir jetzt Bild haben und für uns einmal so umdrehen, würdest du mindestens 23, 24 Keyboards sehen. Und also ich habe zum Beispiel ja, die wichtigen drei Keyboards aus den 80ern jetzt beisammen. Das ist einmal das Yamaha DX7. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Keyboard der 80er Jahre. Das ist übrigens sogar im Berliner Musikinstrumentenmuseum ausgestellt, obwohl die eigentlich fast da nur klassische Instrumente haben. Haben sie zumindest das Yamaha DX7 dort ausgestellt, weil damit wurden ganz viele Hits gemacht von Madonna, auch Michael Jackson, Aha und so viele Songs wurden damit gemacht. Und dann habe ich das Roland D50. Das war quasi eine Antwort darauf von der Firma Roland. Und es gibt kein anderes Keyboard in der Musikgeschichte, wo so viele sozusagen vorgefertigte Sounds drin sind, die dann eins zu eins in Welthits gelandet sind. Und dann habe ich den Nachfolger darauf auch noch. Das ist das Korg M1. Jetzt haben wir auch drei Firmen genannt. Das Korg M1. Und da ist zum Beispiel ein ganz berühmter Orgelsound drauf, den man aus ganz, ganz vielen Dance-Hits kennt. Show Me Love zum Beispiel. Und da ist so ein bestimmtes Klavier drin, was man nicht nur aus 80er, 90er Hits kennt, sondern was auch gerade bei Beyoncé oder Kendrick Lamar viel verwendet wird. Also das finde ich halt besonders spannend, jetzt nicht nur so in der Vergangenheit zu schauen, was hat man damals gemacht, sondern auch zu gucken, aha, diese Sound leben also gerade fort und die haben so einen gewissen Nostalgie-Charme, der aber für jüngere Leute total modern klingt. Und ja, darum habe ich so viele Keyboards, weil ich was über die Geschichte der Sounds auch kennenlernen möchte.
Spielen diese Keyboards und Synthesizer, von denen du gesprochen hast, denn in der heutigen Musikproduktion auch noch so eine große Rolle wie damals?
Oh ja, also gerade in den letzten Jahren ist das wieder mehr geworden. Blinding Lights von The Weeknd ist so eines der größten Hits der letzten 3-4 Jahre. Und der Song ist eigentlich ausschließlich mit 80er-Jahre-Sounds gefertigt worden. Und auch zu einem großen Teil mit den echten Instrumenten von damals. Also man hat heutzutage bessere Kompressionsmöglichkeiten, dass man alles noch ein bisschen knackiger nach vorne bringen kann. Aber da hatte ich mal auch ein Gespräch mit Schiller dazu, der ja auch sehr viel mit Synthes und so macht. Tatsächlich, klar kann man viel am Computer emulieren und es gibt digitale Plugins, die diese ganzen Sounds irgendwie nachahmen können. Aber man versucht immer noch, diese alten Instrumente zu bekommen, weil da auch eine gewisse Magie dahinter steckt. Und das ist jetzt kein Hokuspokus. Das ist ja auch, kennt man tatsächlich auch von Schallplatte hören. Das ist ja auch ein anderes physikalisches Erlebnis. Das ist nicht nur das Knistern, sondern da sind einfach ein paar Sachen drin, die durch MP3s manchmal wirklich nicht mehr drin sind. Ja, MP3 ist ja eine Komprimierung von einem Soundereignis. Und ähnlich ist es bei diesen Keyboards. Und ja, also das Jupiter 8 oder also 8, Jupiter 8 von Roland, das ist ein ganz wichtiger Synthi, der bei der Thriller-Produktion von Michael Jackson dabei war. Depeche Mode haben damit ganz viel damit gemacht und von diesem Gerät wurden 3300 Stück hergestellt und ich glaube vor 10 Jahren hat man da auch ein bisschen Geld hinlegen müssen dafür, aber jetzt, ich habe mal gestern geguckt, kostet das gebraucht 28.000 Euro.
Oh.
Und also gewisse Vintage-Instrumente sind jetzt doch in den letzten Jahren sauteuer geworden, weil man doch wieder diese alten Sounds in die Produktion reinkriegen will und da muss man echt tief in die Tasche greifen, teilweise auf dem Gebrauchtmarkt. Ja, wenn ich noch was ergänzen darf, ich habe für ein Keyboard bin ich mal 450 Kilometer gefahren nach Hessen und zwar, wenn man genau sein will, eigentlich nur wegen eines Sounds und jetzt kommt's wegen einer Taste, weil auf dem berühmten Thriller-Album von Michael Jackson, das eigentlich meistverkaufte Album der Musikgeschichte, war Toto die Band, seine Studioband und da hatten die schon Welthits wie Africa. Also Michael Jackson hatte immer die besten Leute. Dann hat er Leute extra engagiert, die ihm seine Sounds kreiert haben am sogenannten Synklavier. Das war auch so ein ganz teurer Synthesizer in den 70er, 80er Jahren, also eher 80er, wo man so Sounds kreieren konnte. Also der hat wirklich alles ganz krass hergestellt. Aber beim Song Thriller gibt es so einen quakenden Frosch-Sound, so quack, so, der immer wieder kommt. Und der wurde tatsächlich mit einem Kinderkeyboard gemacht von Casio. Mhm. Und dieses Keyboard stand damals bei Quincy Jones einfach im Wohnzimmer rum. Und dann haben die diesen Sound gefunden und dachten, oh, der klingt aber cool, und haben den reingebaut. Und ich habe jemanden gefunden in Hessen, der dieses Keyboard hatte. Jetzt hat er es nicht mehr, weil ich habe es ihm abgekauft und dafür bin ich dann hin und zurück 900 Kilometer gefahren. Und das prangt jetzt hier ganz oben. Das ist meine absolute Trophäe. Also ich liebe dieses Casio-Keyboard wegen einer Taste, wegen eines Sounds.
Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Story. wann war denn für dich klar, wie ich bin nicht nur Musikliebhaber, Musiker aus Leidenschaft, sondern ich will das auch beruflich machen?
Also ich habe Popmusik studiert, weil ich diesen Studiengang zufällig entdeckt habe. Ich hatte mich erstmal für was anderes eingeschrieben, dann musste ich aber noch ich habe mir schon Studiengänge angeschaut und wollte mich schon wo einschreiben und ich glaube, damals war das noch mit der ZVS, das ging über so eine zentrale Studienvergabe damals und dann habe ich aber noch Zivildienst gemacht, was ich im Nachhinein echt gut fand, also ich fand das für mich nach dem Abi eine sehr wichtige Orientierungszeit als junger Mensch und dann hatte ich auch einen ziemlich coolen Zivildienst, weil der war abwechslungsreich, das war in einem evangelischen Gemeindezentrum, obwohl ich katholisch getauft bin. Und dort hatte ich mit Jugendarbeit zu tun, mit Seniorenarbeit, habe mich auch ein bisschen um Senioren gekümmert. Aber ich habe vor allen Dingen auch den Chor leiten dürfen. Also ich hatte dort auch viel mit Musik zu tun und durfte auch in meinen Pausen oder auch mal vielleicht mal zwischendurch ein bisschen mich ans Klavier oder sogar an die Orgel setzen. Und das war eine wichtige Zeit. Und dadurch, dass ich so ein Jahr gespart habe, habe ich plötzlich gesehen, es gibt einen neuen Studiengang. Der wurde auch dann erst quasi nach meinem Zivildienst zum ersten Mal aufgegriffen. Und das war so eine Mischung aus Musikwissenschaften und Medienwissenschaften, wo man aber jetzt nicht zu lange in der Klassik verharrt, sondern eher so im 19. Jahrhundert historisch anfängt mit der ganzen Jazzgeschichte und hat darin so die Basis gesehen für die Popmusik, wie wir sie heute kennen. Also vor allen Dingen durch den Austausch mit afroamerikanischen Musikern, wenn man so will, also weltweit, also die ganzen Einflüsse, die da entstanden sind, die aber natürlich auch dann das europäische Erbe mitgenommen haben. Also die ganze Interkulturalität, die es da gab, und im 19. Jahrhundert, wenn man so will, so richtig losging, das wurde in diesem Studium angesehen als ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für die Popmusik, wie wir sie heute kennen. Und da ging es auch die ganze Zeit um die Mediengeschichte. Also wir können über die Popmusik eigentlich nicht sprechen, wenn wir nicht die Mediengeschichte reflektieren. Also wann es die ersten Mikrofone gab im 19. Jahrhundert oder früh im 20. Jahrhundert, ein Caruso, der erste so Superstar, auch der Schellack-Plattenindustrie, der musste noch so ganze Theaterseele mit seiner Stimme ausfüllen. Da war die Mikrofontechnik noch nicht so weit, aber dann gab es irgendwann Bing Crosby, Frank Sinatra, die haben diesen Crooner-Effekt entwickelt, die sind ganz nah ans Mikrofon gegangen und haben uns intim ins Ohr gesungen. Und um sowas zu verstehen, diese Entwicklung, muss man auch einen gewissen Zugang zur Medienentwicklung haben und das wurde in diesem Studiengang toll berücksichtigt. Also man hat immer wieder drüber gesprochen, wie weit war damals das Radio, wann wurde Schellack von Vinyl abgelöst, ja, und wann gab es die ersten Kassetten und so. Und das hatte immer auch einen Einfluss auf Musikstrukturen. Also, kleiner Fun-Fact, Popsongs sind eigentlich in der Regel so ungefähr 3 Minuten lang, weil früher nicht mehr auf die Platten drauf gepasst hat. Mhm. Also die maximale Speicherkapazität einer Schellackplatte waren ungefähr 3 Minuten. Und eines der meistverkauften Lieder der Musikgeschichte ist White Christmas von Bing Crosby von 1943, wurde 50 Millionen Mal verkauft. Und auf so eine Schallplatte hat auf einer Seite nicht mehr als 3 Minuten draufgepasst. Also waren Popsongs ungefähr 3 Minuten lang. Und mit so einem Wissen durch Studium bin ich dann halt auch inspiriert, mir aktuelle Entwicklungen anzusehen und gucke mir an, okay, was passiert eigentlich gerade durch Streamingdienste und ähnliches, weil das nimmt auch einen unglaublichen Einfluss auf die Art und Weise, wie heute Musik produziert und verkauft wird.
Mhm. Ja. Was war denn so das Überraschendste, was du über Popmusik gelernt hast in diesem Studium, was du vorher noch nicht wusstest?
Oh, das ist aber eine schöne Frage. Eigentlich bin ich jeden Tag aufs Neue überrascht und also es gibt so viele faszinierende Erkenntnisse. Also was ich aus dem Studio nie vergessen werde, ist die Studie, dass sich Termiten doppelt so schnell durchs Holz fressen, wenn sie Heavy Metal hören.
Ui.
Das habe ich auch, glaube ich, sogar mal, da steht sogar jetzt in meinem Pressetext drin, wenn ich auf Tour bin mit meinem Programm Hitverdächtig, weil ich über sowas halt spreche. Und dann denkt man erstmal, was für ein Quatsch. Aber man hat das tatsächlich mal in den 60er Jahren in Australien erforscht, dass gewisse Frequenzen Einfluss auf die Bewegung von Termiten haben. Übrigens auch Haie werden unter Wasser von Heavy Metal angelockt. Also ich weiß nicht, wer sich so eine Studie ausgedacht hat. Aber sowas fand ich immer sehr faszinierend. Aber es gibt doch auch ein paar, sag ich mal, etwas praxisnähere Erkenntnisse, die mich fasziniert haben. Gerade das Thema Wiegenlied, also wir haben ja Anfang des Gesprächs ein bisschen drüber gesprochen, hat mich immer schon sehr berührt, weil es gibt diese Theorie, dass es nur auf diesem Planeten Musik gibt, weil irgendwann Wiegenlieder gesungen wurden. Also es gibt so 3 grobe Theorien. Eine Theorie ist von Charles Darwin, der hat gesagt, wer singt, hat einen evolutionären Vorteil. Das sei sehr wichtig für uns gewesen, Musik zu machen, weil wir dann irgendwie uns auch attraktiver gezeigt haben, wir konnten besser kommunizieren. Die andere These ist, Menschen haben Musik erfunden, um Gemeinschaften zu bilden, um in der Gruppe stärker zu sein. Wenn wir zusammen gesungen und getanzt haben, dann waren wir auch irgendwie kein einfaches Ziel für irgendwelche Raubtiere oder so, weil wir waren größer und stärker und haben uns auch gut gefühlt. Und die dritte These ist, dass quasi Frauen die Musik auf dieser Welt erfunden haben. Und wenn ich das live sage, dann stimmen mir oft 50% des Publikums auch zu. Und es ist halt so, dass Wiegenlieder, klar, wurden auch schon von Männern gesungen, aber traditionell eher von Frauen. Und das sind oft so einfache, eingängige Melodien, die aber was unglaublich Beruhigendes haben. Und man weiß erst, obwohl seit 100.000 Jahren Kindern vorgesungen wird, weiß man erst seit ungefähr 20 Jahren durch eine Studie, dass bei Kindern ein Cortisol gebildet wird, wenn man den vorsingt, das zu aktive Kinder beruhigt, aber auch zu lethargische Kinder aktiviert. Und man geht davon aus, dass Kinder mit singenden Eltern in der Evolution höhere Überlebenschancen hatten. Und das finde ich so eine krasse Erkenntnis, also wie wichtig Musik in dem Punkt sein kann, also für Kinder schon. Es ist irgendwie logisch, nachvollziehbar. Man weiß auch, wenn Kinder früh mit Musik in Kontakt kommen, haben die eine bessere Sprachentwicklung, sind kreativer. Man setzt auf Frühchenstationen im Krankenhaus mittlerweile recht systematisch klassische Musik ein, weil man auch herausgefunden hat, das kann den Herzschlag beruhigen, das übertöncht auch Störgeräusche, die es ja immer wieder im Krankenhaus gibt. Da gibt es ja sehr unangenehme so Piepsgeräusche, die natürlich dafür da sind, zu warnen, wenn irgendwas passiert. Und ich glaube, dass mich vor allen Dingen diese medizinischen Erkenntnisse sehr berührt haben. Man weiß auch, dass Demenzpatienten, wenn die mit Melodien aus ihrer Kindheit in Kontakt kommen, sich plötzlich wieder an Sachen erinnern können, die wirklich lange entfallen waren. Wenn man mit Demenzpatienten zusammen singt, dann wird die Sprechfähigkeit verbessert, auch das Schluckverhalten. Es gibt bei Demenzpatienten oft das Problem, dass Nahrung auch nicht mehr so optimal aufgenommen werden kann. Und man weiß, nach dem Zugang mit Musik kann besser gegessen werden. Und das sind jetzt so keine einfach nur so Beobachtungen empirisch, sondern das ist systematisch, wird das untersucht, weil das natürlich auch im Interesse von Krankenkassen ist, dass die da auch ein bisschen Geld sparen können, ja, und weniger Medikamente und so, auch Musik wird zur Beruhigung eingesetzt, kann man auch Medikamente einsparen. Und es gibt einfach so viele tolle, positive Wirkungen auf uns Menschen durch die Musik und da werde ich gar nicht satt, die zu sammeln. Und ich habe ein Buch geschrieben, da habe ich 600 Studien gefunden, alle unter dem Credo, was Musik in unserem Leben besser macht. Und da gibt es viele, viele Bereiche.
Also auf jeden Fall reichhaltiger Lesestoff, den man da noch, ja, noch inhalieren kann quasi. Du sprachst gerade die klassische Musik an. Hast du dich jemals auch mit klassischer Musik intensiver beschäftigt?
Ja, also ich finde, die Grenzen sind da auch fließend. In unseren Köpfen sind die relativ groß. Auch formal gesehen sind die relativ groß. Es ist immer noch so, dass eigentlich politisch und auch bei der GEMA und anderen Organisationen zwischen sogenannter E- und U-Musik irgendwie differenziert wird. Also sogenannte ernster Musik und Unterhaltungsmusik. Und das ist eigentlich sowas von überholt. Also wenn man Sgt. Pepper von Beatles nicht als ein Meisterwerk ansehen will, also das kann man ja nicht in einen Topf mit, also bei allem Respekt, mit Scooter oder so werfen. Also Scooter hat auch seine Berechtigung. Aber es gibt einfach solche Meisterwerke, die in sich auch ein gewisses Klassikformat haben. Und es gibt aber auch diese ganz konkreten auch Verwebungen. Ja, also es gibt Sachen aus dem 17. Jahrhundert, die hören wir heute auch noch in der Popmusik, von den ganzen Harmonien her. Und auch umgekehrt, also in der Klassik hat man auch ähnliche Wege beschritten, um Sachen zu verkaufen. Also das war früher auch schon kommerziell. Ja, also Franz Liszt war so ein Superstar. Es gab den Begriff der Listomanie im 19. Jahrhundert, wurde von Heinrich Heine erfunden. Und der hat so krasse Konzerte gespielt, der dabei Klaviere zertrümmert, also wie The Who Gitarren zertrümmert haben, hat er Klaviere zertrümmert. Und er hat nach seinem Konzert seine Locke verkauft. Also der hat seine ein bisschen was abgeschnitten von den Haaren und das meist bietend an Frauen so als Merchandise verkauft. Und der Legende nach hat er sich dann irgendwann einen zottligen Hund angeschafft, um heimlich die Locken von dem Hund abzuschneiden und dann noch mehr Geld zu machen, um sozusagen die Locken vom Hund zu verkaufen. Ja, also klar gibt es ganz großartige Dinge aus der Klassik, die so für sich stehen. Aber wir sind da immer so dazu geneigt, von einem Alleingenie zu sprechen. Aber auch die Leute waren damals in einem Umfeld aktiv. Man weiß zum Beispiel, bei Bach gibt es das Problem, wenn man alle Kompositionen nimmt, die ihm zugeschrieben werden, dann hätte seine Lebenszeit gar nicht gereicht, um das überhaupt aufzuschreiben, also ganz zu schweigen vom Komponieren. Das heißt, es gab auch Leute, die für Bach gearbeitet haben, ja, so ähnlich wie das bei Hans Zimmer mit der Filmmusik ist. Da steht Hans Zimmer drauf, aber er hat natürlich Leute, die seine Ideen dann auch ausarbeiten und arrangieren und so. Der kann das ja alles nicht, gar nicht alleine machen. Und so war das früher in der Klassik auch. Ja, und ich sehe es auch ein bisschen als eine Aufgabe an, damit so Klischees aufzuräumen und aber auch die Daseinsberechtigung von populärer Musik höher zu stellen. Und da ist man übrigens in England weiter. Also was hier in Deutschland Bach und Beethoven sind, sind dort tatsächlich die Beatles. Das wird als noch als viel höheres Kulturgut angesehen als hier. Aber man muss auch sagen, es ist dort auch ein sehr hohes Wirtschaftsexportgut. Also das ist wirklich krass, was für Umsätze auf dieser Welt schon generiert wurden durch englischsprachige oder vor allem britische Acts. Das ist schon echt heftig. Also ich habe mal irgendwie gelesen, dass es das dritte oder vierte größte Exportgut Englands sei, Popbands. Mhm.
Aber was meinst du, woher kommt dieses Gefälle in der Wahrnehmung und im Ansehen, dass die einen sagen, wir machen hier E-Musik, wir machen Klassik, das ist Hochkultur und ihr macht halt so Pop für den Massengeschmack?
Ja, das ist eine komplexe Frage. Also in Deutschland, das ist schon irgendwie kulturell gesehen das Land der Extreme. Also wir haben da einerseits die Klassik mit Superstars, die auf der ganzen Welt hoch angesehen werden. Dann gab es nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich einen Bruch und sehr interessante Entwicklungen, dass einerseits gewisse so volkstümliche Sachen verpönt waren. Und dadurch ist ja auch in den 70ern etwas ganz Neues entstanden. Das wurde dann von der BBC mal als Krautrock bezeichnet. Also Kraut wegen Krautessen und Rock, obwohl es eigentlich mit Rock wenig zu tun hatte. Das waren dann solche Bands wie Kraftwerk, die quasi einen völlig neuen Kosmos entwickelt haben. Also dadurch, dass man sich so eigentlich verabschieden wollte von der Vergangenheit, hat man jetzt angefangen, komplett in neuen Soundsphären zu denken. Und da gab es auch so Vordenker wie Stockhausen, der hat beim WDR auch sehr experimentelle Sachen gemacht. Stockhausen wird auch auf dem Sgt. Pepper Album bildlich zitiert von den Beatles. Also der war auch für die Beatles inspirierend, weil er einfach die Studiotechnik mit ganz experimentellen Sachen weit nach vorne gebracht hat. Kraftwerk haben das auch gemacht. Also man hat dann versucht, sich komplett neu zu erfinden. Und dann haben wir aber natürlich auch den Schlager, der auch natürlich nicht immer schlecht ist. Wir brauchen auch manchmal in unserem Leben so etwas, diese heile Welt, so ein Eskapismus, wo wir uns reinversetzen können. Mhm. Aber es gibt einfach gewisse, wie das überall so ist, Interessen natürlich, wo die Hochkultur bei sich bleiben will. Und leider ist Musik immer noch was Elitäres. Also ich finde total klasse, dass zum Beispiel die Rolf-Zukowski-Stiftung sich dafür einsetzt, dass auch Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen Zugang zu Instrumenten haben, weil das ist immer noch auch was relativ Elitäres. Also Klavier überhaupt zur Verfügung zu haben oder ein E-Piano, das kostet einfach auch immer noch Geld. Das ist Gott sei Dank ein bisschen günstiger geworden und gibt auch Sozialeinrichtungen. Aber eigentlich ist es immer noch so, dass hauptsächlich Kinder mit Musik in Kontakt kommen, wenn das Elternhaus auch gewisse finanzielle Ressourcen dazu hat. Und Gott sei Dank gibt es Hip-Hop und Rap und solche Sachen, weil das ist oft so der Zugang für Leute, die nicht so viele Kohle haben. Aber also ich fände es natürlich super, wenn wir wieder dahin kommen, dass der Musikunterricht einen höheren Stellenwert bekommt in der Schule und auch bessere Ausstattung. Also China ist jetzt vielleicht nicht so das beste Vorbild für ein paar Sachen, aber die haben das halt früh gecheckt und die haben einfach, also an allen Schulen ist der klassische Unterricht in der Musik sehr hoch angesetzt, weil die einfach Kenntnis davon haben, was das für tolle Nebeneffekte hat. Also wenn man ganz früh Kinder mit Musik in Kontakt bringt, bringt das fürs ganze Leben was und dann auch wieder für die Gesellschaft, hundertprozentig.
Du bist ja 1982 geboren, also in einer Zeit aufgewachsen, lange bevor es so Spotify und YouTube gab. Also damals waren die Medien für Musik noch Schallplatten und CDs. Bist du ein Sammler solcher physischer Tonträger?
Ja, also ich fange jetzt wieder mehr damit an. Ich muss sagen, ich vermisse auch die alten Medien, also gerade Kassette und diesen Augenblick, wo man mit dem Bleistift reingegangen ist, um den Bandsalat zu reparieren. also ich sammle jetzt aber etwas weniger Kassetten, obwohl ich das überall beobachte, dass Künstlerinnen und Künstler das wieder auf den Markt bringen. Also ich glaube, ich habe gestern bei Instagram so von Philipp Porzell oder so ein Video gesehen, wo der auch zeigt, ich habe jetzt hier eine Kassette rausgebracht und so. Das kommt jetzt auch als nostalgisches Medium wieder mehr auf den Markt. Finde ich gar nicht so schlecht. Also es gefällt mir, weil ich mag alles, was die Wertschätzung von Musik wieder so ein bisschen hochhält. Und Taylor Swift hat es zum Beispiel mit ihrem letzten Album geschafft, zum ersten Mal mehr LPs als CDs zu verkaufen. Also ich meine, klar, die CD ist eher auf dem absteigenden Ast, aber trotzdem wieder Vinyl so hochzuhalten, finde ich super. Mhm. Da waren natürlich ein paar Marketing-Tricks dabei. Sie hat nämlich das Album in 4 Varianten verkauft und wenn man das die Rückseite richtig zusammensetzt, ergibt sich eine Uhr. Also viele Fans haben das gar nicht über die Platte gehört, sondern über Spotify oder was weiß ich und haben sich dann die Platten an die Wand genagelt. Ich meine, ihr kann es recht sein, weil die 4 Platten wurden verkauft für, weiß nicht, 30, 40 Dollar, also 120 Dollar dann insgesamt. Aber es wird auch ein paar geben, die trotzdem mal die Platte vielleicht ausgepackt haben und die Eltern gefragt haben, was mache ich denn jetzt damit? Und dann war vielleicht irgendwo noch ein Schallplattenspieler. Und so bin ich auch gerade drauf. Also ich kaufe alte Platten, also hauptsächlich gebraucht, die irgendwie eine gewisse Geschichte haben. Ich habe in meinem Solo-Programm gerade so eine Stelle, die ich immer ausbaue, weil die mir so Spaß macht, so nach dem Motto, woher kommt das Sample? Und dann zeige ich, dass Sachen aus den 80ern bereits aus den 80ern gesampelt wurden. Also zum Beispiel hier Snap the Power. I'm got the power. Mhm. Das Ding ist von 1989, ist aber ein Sample von 1985. Und obwohl die Sängerin von Snap super singen konnte, tut die in dem Video nur so, als würde die diese Stelle singen. Dabei hat das Jocelyn Brown gesungen und so. Und dann versuche ich halt, diese alten Platten zu bekommen und zu zeigen, hier war eine A-Cappella-Version drauf. Damals gab es noch keine KI, um den Gesang zu isolieren. Das musste man dann irgendwie so selber machen. Und dann finde ich es aber spannend, bei anderen Sachen, die gesampelt wurden, wo es keine A-Cappella-Version gab, wie haben die das gelöst? Und da haben die manchmal 8 Minuten gewartet bei so einer langen Version von einem Song, wo dann mal kurz der Gesang frei stand und dann haben die das da gesampelt und das finde ich einfach super spannend und deswegen kaufe ich mir wieder diese alten Platten, um dann wirklich nachzuvollziehen, aha, okay, hier war eine A-Cappella-Version, aha, hier war eine lange Version und das erschließt sich dann oft erst, wenn man tatsächlich diese originalen Sachen in der Hand hat und ist auch einfach schön, ich finde es immer noch meditativ und schön, eine Schallplatte in der Hand zu halten.
Bei Vinyl gibt es ein kleines Revival, bei Kassetten sagst du auch. Trotzdem ist ja in der Gesamtsumme so der Absatz physischer Tonträger in den letzten, ich würde mal sagen, 20 Jahren ungefähr massiv eingebrochen. Erst durch so illegale Tauschplattformen wie Napster oder Filesharing, dann durch, bezahlte Song-Downloads bei iTunes, heute durch Spotify. Und die Umsätze, die damit gemacht werden für die Musikindustrie und auch für die Künstlerinnen und Künstler sind bei weitem nicht das, was man damals mit physischen Tonträgern umgesetzt hat. Was ist da schiefgelaufen in der Musikindustrie?
Ja, das ist ein großes Thema. Erstmal muss man sagen, dass sich durch solche Dienste wie Spotify und Deezer und was es da alles gibt, Apple Music, es wieder ein bisschen erholt hat. Also der Musikindustrie geht es wieder besser. Man könnte viel darüber sprechen, wie es denn da jetzt eigentlich mit der Verteilung aussieht, weil da gibt es wirklich große Probleme. Es ist nämlich so, wenn du jetzt den ganzen Tag nur Jazz hörst über einen Streaming-Anbieter wie Spotify, es gibt auch andere Anbieter, aber bei Spotify ist es so, da wird jetzt da nicht unmittelbar dein Jazz-Künstler oder die Künstlerin mitbezahlt, sondern es geht alles in einen großen Topf. Und wer die meisten Klicks hat, das sind dann manchmal auch so die Capital Bras oder so unter uns, die kriegen dann sehr viel von diesem Topf ab. Und das ist wirklich ein Problem. Also ich finde es erstmal wichtig, dass eigentlich die Künstler direkt bezahlt werden, die irgendwie auch gehört werden. Jetzt hat ja Spotify auch beschlossen, dass wenn gewisse Sachen unter 1000 Klicks haben, dass die auch gar nicht abgerechnet werden. Ja, könnte man sagen, ach ja, ist doch eh so wenig. Bei 1000 Klicks gibt es ungefähr 3 Euro, so gut wie gar nicht. Ja, bei manchen Songs, die 100 Millionen Streams haben, gibt es dann schon 300.000 Euro. Das lohnt sich dann auch. Darum werden auch Songs manchmal so gebaut, dass die so klicken. Aber erstmal Kleinvieh macht auch Mist. Und diese Idee dahinter, Sachen, die nicht viel geklickt werden, gar nicht mehr zu entlohnen, das ist ein Problem. Und das könnte auch ein Schritt in eine weitere Richtung sein. Und Daniel Ek, einer der Gründer von Spotify, hat ja auch mal gesagt, Künstler sollen aufhören, in Richtung Album zu denken. Die sollen einfach wirklich nur noch raushauen, damit der Algorithmus in gewisser Weise befriedigt wird. Das sehe ich auch mehr als kritisch, in gewisser Weise. Daniel Ek ist auch ungefähr 5-mal so reich wie Paul McCartney und er hat ein paar weniger Hits geschrieben. Also ein paar Tendenzen gefallen mir da gar nicht. Ich weiß, ich will ja jetzt auch nicht auf keinen Fall sagen, früher war alles besser. Also es ist ja auch, ich finde es persönlich ganz gut, dass ich mich jetzt nicht mehr im Urlaub entscheiden muss, welche CD nehme ich mit und nehme dann irgendwie so ein, du erinnerst dich, so eine Art
ein Booklet quasi, ja.
Booklet, genau, zum Blättern oder so. Das war immer echt hart, was nehme ich jetzt mit, was nicht. Das ist ein bisschen einfacher geworden. Jetzt könnte man auch sagen, naja, vielleicht ist auch für die Umwelt gut, es wird weniger produziert, aber dem ist nicht so. Man weiß zum Beispiel, wenn ich ein Album 5-6 Mal streame, ist es von der Umweltbilanz besser, es doch auf der Platte gehört zu haben, weil die Server so stark belastet werden. Also das ist leider auch kein richtiges Argument. Außerdem wird bei Vinyl sehr viel recycelt. Also da wird Vinyl auch eingeschmolzen. Also es ist ein riesiges Thema, was da falsch gelaufen ist. Napster kam aus dem Nichts. In gewisser Weise, die Plattenfirmen waren satt. Es gibt ein tolles Buch von Tim Renner dazu, wo er das alles sehr schön beschreibt, dass man einfach sich so aufgeruht hat, auch auf den Katalogen, die man hatte. Man wusste, man kann jedes Weihnachten nochmal was von Beatles rausbringen, das bringt wieder Millionen rein und so. Dann war das alles sehr überraschend. Ich weiß noch, eines meiner ersten geklauten MP3s bei Napster, da wurde ich von Madonna beleidigt, weil das sollte ein Madonna-Song sein und dann kam plötzlich erstmal nix, 5 Sekunden und dann hörte ich eine Stimme sagen, und es war die Stimme von Madonna, "What the fuck do you think are you doing?" Und dann haben die bewusst MP3s gestreut, um mal klar zu machen, das ist hier gerade illegal. Und ich war einerseits ein bisschen erregt, also es war Madonna, wenn du mich schon so, aber andererseits war ich natürlich auch erstaunt und das werde ich nie vergessen. Und das war auch geil, pädagogisch wertvoll. Also das ist mehr hängen geblieben als vieles in der Schule von damals, dass Madonna sowas zu mir gesagt hat. Schöne Grüße an der Stelle. Aber ja, dann war die Plattenfirma alles kaputt und dann ist durch Spotify wieder so ein was Neues aufgeploppt, wo man das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt Demokratie, jeder kann alles immer zu jeder Zeit raushauen, was ja auch ein bisschen so ist, ja. Gleichzeitig haben wir doch schon wieder diese Tendenzen, dass die Großen doch sehr viel Geld machen, also der Live-Markt, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber es geht in diese Richtung, wird ja auch von großen Ticketanbietern dominiert, man kann teilweise irgendwie nur noch Tickets kriegen, wenn man die richtige Kreditkarte irgendwo hat, dann wird man bevorzugt, um irgendwo Tickets kaufen zu können. Das sind so Tendenzen, die finde ich wirklich schwierig, finde ich echt problematisch und da müssen wir verdammt aufpassen. Also ja, es gibt demokratische Möglichkeiten, da hat sich auch viel verändert, dass man einfacher und schneller was veröffentlichen kann. Und da gibt es auch diese von Tellerwäscher zu Millionär-Geschichten in der Musik, die brauchen wir auch, die sind sehr wichtig. Aber andererseits, die große Industrie ist schon wieder sehr fett am Start und ich hoffe, dass es da genug Leute gibt, die auch immer wieder überlegen, ja, wir müssen aber den Nachwuchs auch fördern und mehr Leuten dann eine Chance geben. Ich hoffe, dass das ausreichend passiert.
Aber siehst du da Tendenzen oder Bestrebungen in diese Richtung?
Es ist schwer. Also ich habe selber mal für Sony Music als Freelancer im Produktmanagement-Bereich auch gearbeitet und habe da Leute kennengelernt und habe jetzt natürlich als wenn man auch so will, weil ich auch ein bisschen musikjournalistisch arbeite, kriege auch Sachen zugeschickt manchmal. Ich mache einmal die Woche für die ARD Audiothek oder für Radio 1 vom RBB und ein paar ARD-Sender meine Kolumne Dr. Pops Tonstudio, und dann steht man natürlich auch im Kontakt mit Plattenfirmen und Leuten. Oder wenn ich selber so kleine Formate ab und zu mache, dann interviewe ich auch Musiker und Musikerinnen. Und also die Fluktuation, die man dort feststellt, die habe ich noch in keiner anderen Industrie festgestellt. Also ich werde das nie vergessen. Ich hatte mit einer tollen Musikerin ein Interview, und dann war das so eine Videokonferenz, und dann hieß es, es kommen zwei Leute von der Plattenfirma dazu. Und dann war das ein nettes Gespräch, und dann habe ich erst so in der Mitte des Gespräches verstanden, dass diese Musikerin, die da schon lange einen Plattenvertrag hat, die beiden auch gar nicht kannte. Also die haben sich auch in diesem Gespräch zum ersten Mal kennengelernt. Und das ist so immer noch ein Bereich, wo, also wenn man als A&R-Manager da nicht funktioniert, das sind die Artists und Repertoire immer noch einkaufen, also die dafür verantwortlich sind, was kommt rein bei der Plattenfirma, was wird in den Katalog aufgenommen, was wird veröffentlicht. Wenn die nicht liefern und keine Hits bringen, dann sind die halt weg. Und deshalb müssen die auch immer Hits bringen. Also dann können die sich auch nicht so aufhalten und sagen, okay, da sehe ich Potenzial, in 7 Jahren wird das vielleicht mal was auf Platz 17 oder so. Also das ist auch industriell nicht so einfach, aber es gibt gute, man würde früher sagen, so Indie-Labels, ja, es gibt noch klar Major in gewisser Weise und Indie, aber so diese ganzen Kategorien, die sind auch ein bisschen schwierig zu setzen. Allerdings gibt es gute Leute, die guten Aufbau machen, aber ich kenne auch so viele gute Sachen, die aber einfach irgendwie nicht nach vorne kommen, weil da fehlt irgendwie noch so auch ein bisschen Glück manchmal. Zeit und Geduld ist sehr wichtig in dem Bereich, und vielleicht hat jemand andere Informationen, aber ich sehe jetzt nicht so richtig, wo die großen Labels, die jetzt die große Kohle doch wieder kriegen durch Spotify und andere Unternehmen, wo die sich wirklich systematisch um den Nachwuchs kümmern. Da bin ich überfragt. Vielleicht hat jemand andere Informationen, dann mir gerne eine E-Mail schreiben. Mhm.
Also du sprachst gerade ja schon das Live-Geschäft an, und das war ja so in den vergangenen Jahren so ein bisschen der Kompromiss, dass man sagt, mit Musik verdiene ich jetzt nicht mehr das große Geld, aber das Geld kommt dann eben durch Live-Konzerte und durch Merchandising. Funktioniert dieses Geschäftsmodell heute immer noch so?
Ja, für einige funktioniert das sehr gut. Also Ed Sheeran tritt ja größtenteils alleine auf vor 80.000 Leuten, hat gar keine Band dabei. Da bleibt finanziell auch ein bisschen was hängen, glaube ich. Also ich habe die Stones gesehen 2022, und die hatten, glaube ich, so 12 oder 14 Leute auf der Bühne und eine riesige Crew, und dann, als das Konzert noch gar nicht zu Ende war, sieht man dann schon, wie dann so 300 Leute mit Helmen so von hinten sich bereit machen, um schnell die Bühne abzubauen, weil sie am nächsten Tag 300 oder weiter Kilometer entfernt wieder den nächsten Gig haben, wo die reisen ja auch teilweise mit 2 Bühnen, damit das alles irgendwie hinhaut. Also das sind riesige Industrien, wo Geld gemacht wird, wo aber auch wirklich viel Geld ausgegeben werden muss. Also ich bin ja in einem ganz kleinen Rahmen auch regelmäßig auf Tour, habe so 150 Auftritte im Jahr mittlerweile, und habe auch eine Agentur, die sich um alles kümmert. Manchmal ist auch ein Techniker dabei oder jemand, der mir beim Merch hilft und so. Und selbst das in diesem kleinen Kosmos sieht man schon, was das für Kosten verursacht. Ja, also wenn ein Theater nicht gut gefüllt ist, dann ist das für alle ein Problem in gewisser Weise. Es gibt dann immer den Break-Even, wie viele Tickets man verkauft haben muss, dass es funktioniert und wann nicht. Und Corona hatte auch für einige Künstler wirklich Probleme verursacht. Also denen geht es da gar nicht gut. Das hat sich da auch immer noch nicht erholt in gewisser Weise. Und ja, das ist ein komplizierter Markt. Und wenn wir jetzt aber wieder auf diese Major Acts wie Taylor Swift und so gucken wollen, da wird unglaublich viel Geld mitgemacht. Da partizipieren natürlich auch Gott sei Dank dann mal Städte wie Gelsenkirchen davon. Sie spielt ja, glaube ich, 2-3 Mal in Gelsenkirchen. Und wenn sie da ist, sind die Hotels alle komplett ausgebucht oder sind richtig teuer. Ich glaube, selbst in Bottrop sind alle Hotels gerade ausgebucht, wenn Taylor Swift da ist. Das hat Bottrop noch nie erlebt. Also schöne Grüße, komm aus dem Bott. Oder man weiß, als Beyoncé in Schweden ein Konzert gespielt hat, hat sie Einfluss auf die Inflation in Schweden genommen, weil plötzlich alles teurer wurde. Also Hotels waren ausgebucht, Restaurants waren teurer, und das konnte man nachweisen in der Wirtschaft. Ja, da hat sich prozentuell leicht was getan. Also das hat korreliert. Und deshalb ist das schon echt heftig und auch schön, dass Musik ja immer noch so einen Stellenwert hat, dass wir da hin wollen und Adele jetzt mit ihrem Konzert in München, das ist ja alles ganz toll, aber also ich habe die Ticketpreise mal gesehen und da ist mir schon auch ein bisschen schwindelig geworden, was man da so hinlegen muss. Das ist halt so ein bisschen schade, wenn sich das so elitär entwickelt, also ein bisschen vielleicht wie beim Fußball in England, wo man auch manchmal sagt, da gibt es jetzt keine richtige Stimmung mehr und nur noch Sitzplätze, alles sauteuer. Klar, schön mal mit der Familie hinzugehen und so, aber man muss schon schauen, es ist immer noch Kultur, es ist Identität. Ich hoffe, dass das irgendwie auch immer wieder sich Wege bahnt, dass es dabei bleibt, worum es geht. Also wirklich um die Musik und nicht nur um das Drumherum. Und deshalb würde ich jedem empfehlen, besucht auch Konzerte von kleinen Acts, von kleinen Bands, auch wenn da vielleicht mal ein Schieferton dabei ist oder alles noch nicht so rund ist. Aber wenn man da vielleicht so zwei Songs hat, wo man richtig das Herzblut der Leute auf der Bühne spürt, dann kann das ein ganz besonderer Moment sein. Also ich würde so die 2-zu-1-Regel empfehlen, einmal Taylor Swift und dafür dann wieder 2 kleine Bands besuchen, so im Jahr oder im Monat.
Wie sieht es denn mit dem Live-Geschäft von gerade solchen kleineren Bands aus, die jetzt eben nicht Taylor Swift, Ed Sheeran, Adele sind? Machen die mit ihrem Live-Geschäft noch so viel Geld, dass sie davon leben können?
Ja, sehr schöne Frage. Das ist dann immer eine Abwägung. Also es ist schon so, dass man sich ja immer überlegen muss, wie viel investiere ich jetzt? Also wie viel Musiker nehme ich mit? Heutzutage kann man durch sogenannte Backing-Tracks, ja, das sind dann irgendwie durch Programme wie Ableton und Mainstage, Mainstage jetzt weniger, aber es gibt so Programme, wo ich Sachen mitlaufen lassen kann und dann spiele ich mit meiner Gitarre so ein bisschen drüber und so singe ich auch. Dann ist es immer noch so eine Art Live-Konzert, aber ich habe vielleicht den Drummer eingespart in gewisser Weise. Und das sind dann so Abwägungen, das ist dann so ein bisschen weniger live. Also Madonna zum Beispiel bei ihrer Tour hatte gar keine Live-Musiker mehr dabei. Sie hatte 18 Tänzerinnen und Tänzer, aber alles kam vom Band. Sie hat drüber gesungen, live, auch mal mit der Gitarre, auch mal ein bisschen mit Autotune oder so, aber da war kein Schlagzeug, kein Bassist mehr dabei und so. Und das sind dann halt so Abwägungen, wenn man auf Tour ist, dass man sich sagt, okay, leiste ich mir jetzt eine Band, aber dann hat man als Act auch die Verantwortung. Die Hotels müssen bezahlt werden, die müssen was essen, die müssen auch ein faires Honorar bekommen und so, weil wenn der andere durchstartet, ist die Frage, ob die jetzt wirklich was davon haben, aber die werden ja gebucht, diese Leute, und auch wenn man da befreundet oder so, muss man die bezahlen. Und darum ist das immer so eine Abwägung und ein Investment. Und auch die Frage, traue ich mich mit meiner Booking-Firma den großen Saal zu buchen, muss da aber dann mehr Leute reinkriegen, da müssen vielleicht auch die Ticketpreise höher sein. Das sind schwierige Entscheidungen. Und das Beste ist natürlich immer klein anzufangen und sich dann nach und nach hochzuarbeiten. Aber manchmal muss man auch sagen, ich riskiere das jetzt einfach mal. Und es gibt ja auch Geschichten, wo sich Leute verschuldet haben und das ging dann Gott sei Dank gut aus für die. Aber bei manchen ging es natürlich auch nicht gut aus. Also das ist halt das Schöne und Traurige zugleich. Es geht eigentlich um die Kunst, aber man kommt nicht drum herum, auch wirtschaftlich an die Sache heranzugehen, sonst hat man sehr schnell ein Problem. Aber das war schon immer so, also auch in der Klassik.
Welche Rolle spielen dabei solche großen Ticket- und Musikkonzerne wie Eventim und Live Nation, die ja nicht nur Tickets verkaufen, sondern mittlerweile teilweise auch als Konzertveranstalter oder sogar Hallenbetreiber auftreten?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Die haben eine unglaubliche Marktmacht und die können natürlich dann auch Sachen vorgeben. Ich durfte für Radio 1 vom RBB zweimal bei der Waldbühne dabei sein. Und das ist dann so, wenn man zum Beispiel selber Merch dort anbieten will, dann kann man das nicht einfach so machen, sondern dann gibt es auch eine Beteiligung dort. Also da sind natürlich auch Leute, die machen das dann so. Aber gewisse Veranstalter können, wenn die eine große Macht haben, natürlich auch einfach Sachen vorgeben. Ja, die sind manchmal nachzuvollziehen, manchmal auch nicht so richtig. Und klar, wenn die dann irgendwann alle Hallen in der Stadt haben und du kommst nach Hamburg und das gehört nur noch alles einem Unternehmen, dann können die natürlich auch gewisse Sachen vorgeben. Also es gibt in der Live-Branche diese berühmten Shares, also wenn man jetzt einen 50-50-Share hätte, was nicht immer so gut ist, dann wäre es so, dass man sozusagen nach Abzug gewisser Kosten und weiß nicht, Mehrwertsteuer und sowas, also was beim Netto-Betrachter dann rauskommt, dann wird das aufgeteilt. Da kriegt 50% das Haus und 50% der Künstler oder die Künstlerin. Der muss aber natürlich dann seine Leute davon bezahlen und seine Reisekosten und auch sein Management, die Agentur und sowas. Und am Ende des Tages ist das kein einfacher Markt, der also sehr selten bezuschusst wird. In der Klassik ist es anders. Also ich will auf keinen Fall, dass es abgeschafft wird von der Klassik, aber da, also wenn man sich mal ausrechnet, wie da jeder Opernsitz subventioniert wird, da wird einem schwindelig, aber ich finde das super, ich will das nicht abschaffen, ich würde nur gerne, dass bei der Popmusik und Jazz und Hip-Hop und so, das auch mehr bezuschusst wird.
Du hattest gerade schon das Merchandising angesprochen, also so die Fanartikel, Hoodies, T-Shirts, Cappies und sowas, was teilweise bei den Live-Konzerten verkauft wird, aber teilweise auch in Form von Fanboxen angeboten wird, zusammen mit einem physischen Tonträger, einer Vinylplatte oder einer CD. Wenn man so in die wenigen Musikgeschäfte, die es noch gibt, geht, sieht man die da wirklich ganze regalweise vollstehen. Warum haben die so eine große Bedeutung, diese Fanboxen?
Ja, eines meiner Lieblingsthemen. Es ist so, in den 70er, 80er Jahren haben eigentlich nur Plattenverkäufe gezählt. Also wenn ABBA oder Rolling Stones viele Platten verkauft haben, die meisten innerhalb einer Woche, dann waren die auf Platz 1. Dann wurde das irgendwann so mit CDs und dann irgendwann wurde es ein bisschen komplizierter durch die Streamingdienste. Da hat man so Koeffizienten gebildet und das wurde dann irgendwann alles abgeschafft und man hat sich gesagt, wir gucken jetzt nur noch eine Sache an, und zwar, wie hoch der Umsatz mit Musikprodukten innerhalb einer Woche war. Und darum gibt es diese Fanboxen. Da sind dann irgendwelche Sachen drin wie, weiß nicht, irgendwie ein Poster und bei den Amigos ist ein Frühstücksbrettchen drin. Bei Simino Rossi, die habe ich mir gekauft, die Fanbox, ist ein Bleistift drin, ein Brillen-Etui und Blumensamen. Also man kann den Samen von Simino Rossi da kaufen. Aber es muss auch immer die CD drin sein, sonst zählt das nicht als Musikprodukt. Mhm. Und dann ist es so, es gibt eine Rechnung mit Einheiten. Wenn eine Fanbox 50 Euro kostet und die verkauft wird und da ist die CD drin, dann zählt das aber für die Charts so, als wären drei Alben verkauft worden. Weil ein Album wird ungefähr, also mit 15 Euro gerechnet und bei 50 Euro Umsatz mal drei. Mhm. Und dann hat man aber vielleicht viele Fanboxen verkauft, aber gar nicht so viele CDs, ist dann trotzdem auf Platz 1. Und es gibt auch Musikerinnen und Musiker, die verknüpfen das mit Live-Tickets. Also die haben eine Tour und verkaufen irgendwie so eine 80-Euro-Fanbox mit irgendwie zwei Konzertkarten oder da ist noch was Schönes drin und vielleicht noch ein Aufkleber. Und das funktioniert dann auch. Also gute Nachricht, Eistees oder Pizzas von Capital Bra und so gehen nicht in die Charts ein, weil da steckt meines Wissens keine CD drin, darum kann das nicht ausgewertet werden. Aber das ist gerade Stand der Dinge. Ein bisschen fließen auch Radio-Airplays ein und Streaming-Dienste, aber ja, diese Fanboxen sind sehr, sehr wichtig. Darum erlebt man das auch bei den ganzen Promo-Ankündigungen, die ganze Zeit, dass immer auf diese Box hingewiesen wird, weil dann man dadurch Geld verdient. Und das ist, ich verstehe es ja. Also ich bitte auch, bei mir gibt es auch einen Schlüsselanhänger und ein Frühstücksbrettchen. Nein, doch. Und aber es ist, also ich weiß auch nicht, wie ich, wenn ich jetzt reiner Musiker wäre, ich mache zwar auch Musik auf der Bühne, aber ich bringe ja keine Alben raus oder irgendwie sowas, wie ich das machen würde. Man kommt wahrscheinlich gerade nicht drum herum. Es ist echt schwierig. Und ich finde es gut, dass ich da aber dann was Vernünftiges überlegen. Also ich glaube, Olli Schulz hat irgendwie so eine Actionfigur von sich rausgebracht oder irgendwas, also was so ein bisschen sinnvoll ist, was zu ihm passt, wo Fans sich wirklich drüber freuen, wo man nicht pseudomäßig irgendeinen Quatsch, so totalen Quatsch reinpackt. Aber ich glaube, wenn da alle ganz, ganz ehrlich sind, irgendwie ist das einfach nur aus der Not herausgeboren, weil man muss gucken, wie man da überlebt. Und das wirkt dann immer so ein bisschen albern, wenn man nur auf diese Acts guckt, die sehr, sehr viel Geld machen, ja, und denen es eh gut geht. Aber wir sprechen halt auch von Acts, die wirklich schauen müssen, wie kriegen die es hin. Und da gab es ja auch Wege, mit Spenden basiert da nach vorne zu kommen oder die Leute zu beteiligen in irgendwelchen Formen. Aber wie gesagt, also es war auch schon bei Mozart so, ich war kürzlich in Salzburg im Mozart-Museum, also was ist da alles für Erwägungen damals schon gab, wie kommt man an die Kohle ran, wie finanziert man das Ganze? Ein Drittel seines Lebens, über 10 Jahre war Mozart in der Kutsche, weil er auf Tour war, das muss man sich mal vorstellen. Und das musste ja alles finanziert werden in gewisser Weise. Mhm. Also das ist kein neues Phänomen, aber ich hoffe, dass es da irgendwann mal bessere Lösungen gibt als teilweise mit so Plastikramsch.
Wobei selbst diejenigen Musikfans, die dann solche Fanboxen kaufen, wo da eine CD drin ist, werden wahrscheinlich den Großteil ihrer Musik trotzdem über Streamingdienste hören.
Ja.
Wie hat sich denn die Art des Musikkonsums, also über Streaming oder auch über YouTube oder Social Media, TikTok, Instagram, auf die Musikproduktion ausgewirkt?
Erheblich. Es ist so, wenn ein Song 31 Sekunden gelaufen ist, bei Spotify, Deezer oder einem anderen Streamingdienst, dann war es das, dann wird er abgerechnet und danach ist alles egal. Das heißt im Umkehrschluss, dass Songs wie Stairway to Heaven, 8 Minuten 2 Sekunden, Prince, Purple Rain, 8 Minuten 40, einfach heute eigentlich durch das System keine Chance mehr hätten. Weil die Songs müssen auch kurz sein, also teilweise sind die nur 1,50 lang oder so, haben nur so eine Basslinie. Man weiß gar nicht, wo ist da vorne, wo ist da hinten. Und dann hören das viele Leute sozusagen in der Dauerschleife, weil es, also man kann das halt so durchhören, wenn ich angefixt bin und das cool finde, dann will ich das auch irgendwie immer wieder hören und dann kann ich das immer wieder anklicken und dann funktioniert das für die Streamingdienste, aber also Herbert Grönemeyer hat in einem Podcast mit der Zeit alles gesagt, hat er gesagt, Intros sind tot. Also man hat eigentlich kaum noch eine Chance, ein Intro zu machen. Man muss sofort da sein, sofort auf den Punkt kommen. Selbst Billy Joel bei seiner neuen Single, das war das Einzige, wo mir das Herz geblutet hat, weil ich liebe ihn sehr und finde den Song auch schön, hat aufs Intro verzichtet als Pianist. Live spielt er ein Intro, ein Klavierintro, aber er fängt sofort an zu singen, weil man sofort die Aufmerksamkeit der Leute anscheinend braucht, sonst klicken sie weg. Und das ist so eine Entwicklung von den Streamingdiensten, die die Songs gerade kürzer machen und leider auch ein bisschen redundanter. Und auch Sting hat ein Interview gegeben, dass er schade findet, dass es die Bridge eigentlich nicht mehr gibt in vielen, vielen Songs. Also wo es so einen Teil in einem Song gibt, wo nochmal eine ganz andere Tonart aufgegriffen wird, wo man irgendwie vielleicht so ein, er hat das so ausgedrückt, einen Konflikt löst, lyrisch, aber auch musikalisch und so. Und ja, also ich bin immer wieder überrascht, wenn es Leute gibt, die schaffen, diese Regeln aufzubrechen, also die irgendwas zu veröffentlichen, was total toll ist und funktioniert, aber auch diese Regeln so ein bisschen befolgt. Also ich glaube, dass so, weiß nicht, Peter Fox mit Zukunft Pink oder so, das sind dann so Positivbeispiele, wo man spürt, das funktioniert in diesen Streamingdiensten, aber ist immer noch ein guter Song, der einfach ballert.
Mhm. Du sprachst gerade von den Regeln der Musikindustrie, wo man weiß, dass das funktioniert. Nun hat man ja vielleicht noch so ein bisschen diese romantische Vorstellung, dass sich ein Künstler in sein Studio setzt, seine Gedanken und aus dem Kopf die Texte in Musik und Töne verwandelt. Wenn wir so die rosa-rote Brille mal abnehmen, wie läuft es in der Realität?
Ach, das gibt's immer noch schon, Gott sei Dank. Also ich glaube, dass es auch das Geheimnis bleiben sollte, dass man manchmal einfach was fließen lässt und auch durch den Zufall viel entsteht. Also Coldplay zum Beispiel, Chris Martin hat schon öfter erzählt, dass er keine Noten lesen kann und dass er, sagt er selber, irgendwie ein bisschen dilettantisch ans Klavier oder an die Gitarre so sich ransetzt und dadurch entstehen dann manchmal auch interessante Sachen, weil man irgendwie einen anderen Zugang zum Instrument hat. Also klar, es gibt sehr verkopfte Sachen, wo man wie so einen Arbeitsplan rangeht und weiß, aha, ich muss das jetzt so und so bauen. Aber es gibt immer noch Songs, die aus irgendeinem Gefühl entstehen, was nicht manipulierbar ist. Und das ist so wirklich das letzte Geheimnis in der Musik. Ich hoffe, dass es auch nie aufgelöst wird. Genauso wie was die Stimme anbelangt. Also man kann schiefe Töne korrigieren mit Autotune, Melodyne, mit solchen Programmen. Also automatische Tonhöhenkorrektur ist die Übersetzung für Autotune, wenn man so will. Und das ist oft sehr hilfreich für Sängerinnen und Sänger, deren Stärke nicht im Gesang liegt. Ne? Das ist dann optimal. Aber wie eine Stimme klingt, das kann man auch noch nicht so wirklich künstlich herstellen. Also Britney Spears war und oder ist so erfolgreich, weil ihre Stimme so einen krassen, hohen Wiedererkennungswert hat. Und das ist wirklich Goldstaub für die Musikindustrie, dass man so eine Stimme hat, die sich so durchsetzt. Oder Udo Lindenberg, dass er so seinen Stil so durchgesetzt hat. Bei Komet in dem Song kann man ja die beiden wirklich sehr gut unterscheiden, Apache und ihn. Ja, das sind so markante Stimmen in diesem Duett. Und das sind so Sachen, die sind nicht wirklich planbar. Also packt uns eine Stimme oder nicht. Das ist noch, Gott sei Dank, noch nicht herstellbar. Ich hoffe, dass es lange so bleibt. Durch KI, klar, gibt es jetzt so Tendenzen, wo man rausfindet, oh, das ist mit der KI gemacht, krass. Aber das, was uns immer noch berührt als Menschen, ist oft das Menschliche, was nicht kalkulierbar ist.
Aber gibt es trotzdem irgendwie so Musikproduktionen, die so quasi nach Rezept gemacht werden, wo sich Songschreiber und Komponisten zusammensetzen und sagen, wir wissen, das hat in den meisten Fällen funktioniert als Hit, also machen wir das auch so?
Also es gibt Grundregeln, wie ein Ohrwurm aufgebaut sein soll, also das weiß man schon. Das ist jetzt aber selten so, dass dann jemand in einem Fachbuch blättert oder das nochmal so konkret bespricht, sondern es ist dann oft im Gefühl einfach von den Leuten. Und es gibt, wenn man sich das wissenschaftlich anguckt, dann schon so gewisse Elemente, die sich immer wiederholen, also was ein Ohrwurm ausmacht, dass es zum Beispiel eigentlich oft so ein Intervall ist, was überschaubar ist, also viele Ohrwürmer sind jetzt nicht so komplex nachzusingen wie, sag ich mal, die Königin der Nacht von Mozart, obwohl das auch ein Ohrwurm ist, sondern das sind oft so Sachen fast wie Wiegenlieder, die in einem überschaubaren Tonumfang sind, oft so innerhalb so einer oder eineinhalb Oktaven maximal. Es geht dann nicht über vier Oktaven oder so, was dann keiner mal richtig nachsingen kann, außer man ist Mariah Carey oder so. Also es muss fast es muss eigentlich für jeden, auch wenn er gar nicht musikalisch gebildet ist, irgendwie nachsingbar sein. Und es muss immer so ein kleines Glücksgefühl haben, dass so eine kleine Wiederholung drin ist, weil das liebt unser Gehirn. Unser Gehirn liebt einfach die Mischung aus Wiederholung, aber auch Herausforderung, was Neues drin ist. Und das muss ein Ohrwurm schaffen. Also ein bisschen repetitiv sein, aber gleichzeitig irgendwie so einen kleinen Kitzel haben, wo man denkt, ach, so habe ich das ja jetzt gar nicht gedacht. Das gefällt mir aber. Und da gehen Leute schon sehr strukturiert ran, teilweise, dass denen klar ist, dass da muss irgendwas hooken. Also es gibt diesen Hookline, diesen Begriff Hakenlinie, was sich im Gehirn einfrisst. Das ist wichtig, aber heutzutage werden viele Songs auch erstmal beatbasiert gebaut, also dass man erstmal irgendwie so einen Groove hat, der einen wirklich packt. Und dann gibt es in der modernen Popmusikproduktion sogenannte Songwriting-Camps, wo Leute zusammenkommen, meistens an so einem Wochenende, und dann wird für einen Künstler gearbeitet und dann sind 8, 9 Leute an einem Song beschäftigt. Einer macht nur die Basslinie, der andere macht nur den Beat und sowas. Und dann ist das so ein arbeitsteiliger Prozess. Und ich glaube, Toxic von Britney Spears, da haben 7 Leute dran gesessen oder so. Also das ist schon, da können auch tolle Sachen bei rumkommen, auch wenn das sehr unromantisch klingt. Aber dann hat man sie wieder, die Songs, die einfach nur mal eben so am Klavier entstanden sind und dann ganz nach vorne gehen. Und was ich bei Adele zum Beispiel echt bewundere, ist, um sie mal als Beispiel zu nennen, die hat einfach weltweit Erfolg und läuft im Mainstream-Radio. Aber wenn man sich mal zum Beispiel Someone Like You anhört, da läuft wirklich nur Klavier und ihre Stimme. Also wir leben eigentlich in Zeiten, wo alles überproduziert ist mit 1000 Sachen drin und sowas. Aber dann ist es wieder einfach komplett reduziert. Oder auch der Erfolg von Ed Sheeran. Das ist ein Mann mit einer Gitarre, der eine Loopmaschine hat und das genau so als Straßenmusiker performen konnte, wie er es in den Stadien macht. Das ist gar kein Unterschied. Also er kann das in der Straße performen wie im Stadion. Und das spüren die Leute. Wir suchen die ganze Zeit unser Leben lang, glaube ich, nach Echtheit und in der Kultur. Wir suchen die echte Liebe. Wir suchen das Buch, was irgendwas ausdrückt, was uns total abholt, aber gleichzeitig vielleicht neuen Gedanken bringt und so. Und so ist es in der Musik auch. Also wir wollen Authentizität. Wir wollen aber auch irgendwie das Funkeln spüren, was da drin ist.
Du hast uns jetzt ja schon eine Menge erzählt darüber, wie Musik so funktioniert. Kannst du eigentlich noch selbst ganz, ich sag mal in Anführungsstrichen, ganz normal Musik hören, ohne immer daran zu denken, da hat der Künstler das gemacht, da wurde dieses Sample verwendet, da ist dieses Thema wieder recycelt worden?
Ja, und das sind für mich ganz wunderschöne Momente. Also wenn ich Glück habe, so einmal im Monat irgendwie so einen Song neu erlebe, bei dem ich denke, wow, der packt mich jetzt einfach und ich genieße den und der klingt aber toll. Und ich möchte nicht aufhören, den zu hören. Und dann analysiere ich erst nach 2 Tagen oder so. Also wenn überhaupt. oder es gibt gewisse Sachen aus meiner Vergangenheit, da will ich auch nicht so richtig ran. Die sollen für sich stehen bleiben. Die möchte ich nicht auseinandersehen. Und auch, es gibt so ein paar Sachen von Elvis, die sind einfach so in sich so großartig, wenn man die hört. Also ich kriege da sofort Gänsehaut. Und da möchte ich jetzt auch nicht irgendwie sofort das nachspielen oder so. Da will ich das einfach mal so fließen und stehen lassen. Aber ja, das analytische Gehirn ist, wenn man das macht, eigentlich immer an. Also es geht wahrscheinlich jedem so, wer vielleicht irgendwie im Pressebereich arbeitet und dann in einer anderen Zeitung was liest, ja, da wird er vielleicht auch mal drüber nachdenken, okay, fand ich das jetzt hier stilistisch gut, wie ist der Informationsgehalt und so. Also ich glaube, dass jeder in seiner Profession oft diesen analytischen Blick hat und dann manchmal begeistert ist und einfach nur wow sagt, aber das kennen wir, glaube ich, alle aus unseren Berufsbereichen, dass wir da nicht frei von sind, zu analysieren.
Und diese Analyse, funktioniert die allein in deinem Kopf oder hast du irgendwelche Tools, mit denen du Samples oder Melodien wiedererkennst aus einem großen Musikarchiv oder sowas?
Ah, sehr, sehr schöne Frage, weil das wieder einfach das, die Antwort kann das zeigen, was Popmusikwissenschaft macht. Also was ich sehr gerne erstmal mache, ist, die Akkorde nachzuvollziehen. Also ich nehme mir eine Gitarre oder ein Klavier und versuche, das rauszuhören. Und dann freut man sich erstmal, wenn man vielleicht mal Glück hat und sofort die richtige Tonart getroffen hat, weil das ist vielleicht ein neues Thema, so relatives und absolutes Gehör sind auch noch so Geschichten, hört man sofort den richtigen Ton. Ist übrigens, kleine Klammer noch, in Japan viel mehr ausgebildet als in Deutschland, absolutes Gehör, weil dort Kindern anders Musik beigebracht wird. Also wir lernen das in Deutschland eher so, hier sind die Noten, spiel das mal nach, das ist ein C, das ist ein D, das ist ein E. Und in Japan wird Musik viel mehr, vor allem im Geigenunterricht, so gelehrt, wie man Sprache lernt, also durch Nachahmung und durch Zuhören und Reproduzieren. Und darum gibt es in Japan viel mehr Kinder, die ein absolutes Gehör haben als in Deutschland. Also sie können dann sofort sagen, oh, das war jetzt F-Dur oder das war der Akkord. Wenn man manchmal beim Analysieren dieses Glück hat und das raushört, freut man sich. Und dann geht's halt weiter. Also ich habe gerade eine sehr stark ausgeprägte Phase, wo ich einfach nachvollziehen will, woher kommt dieser 80er-Jahres-Sound? Und ich habe unglaublich viel Respekt vor Depeche Mode. Das war lange jetzt auch nicht in meinem Bühnenprogramm drin, weil die Fans sind auch, die gucken da ganz genau hin. Aber jetzt zum Beispiel habe ich mich mal ausführlich mit Just Can't Get Enough auseinandergesetzt und habe dort tatsächlich den Original-Synthi-Sound für mich gefunden und habe das in einem Synthi echt so nachbauen können mit den Filtern, wo kommt das Ganze. Und das ist eine detektivische Arbeit. Also man guckt in Musikvideos, welchen Synthi haben die da benutzt. Manchmal war das ja auch nur Staffage, dann stimmte das vielleicht gar nicht. Mhm. Weil in vielen Musikvideos oder Live-Auftritten war ja nicht mal ein Kabel drin, ne? Nicht mal ein Stromkabel und sowas. Und dann sieht man aber vielleicht in Studio-Dokumentation, dann stand das auch dort da. Und dann besorgt man sich das für 28.000 Euro oder halt einen Nachbau für 300 Euro. Und dann geht man die ganzen Sounds durch und denkt, oh, das klingt aber ähnlich. Und dann dreht man ein bisschen an den Filtern und plötzlich hat man den Sound nachgebaut von damals. Und also ich bin jetzt noch nicht Vater geworden, ich will irgendwann auch mal gerne Kinder haben, aber ich glaube, das muss ein ähnliches Glücksgefühl sein. Also wenn man plötzlich, ja, das ist wie so eine Geburt. Also man hat den Sound gefunden, man läuft dann fröhlich durch die Gegend. Und das macht man dann als Musikwissenschaftler. Man liest Sachen dazu, man schaut sich Dinge an, aber man hat auch einen ganz konkreten, handfesten Zugang zu den Sounds irgendwann, wenn man denn möchte. Und versucht das zu reproduzieren und nachzuvollziehen, wie ist das Ganze entstanden. Und dann versteht man auch manchmal noch mehr, warum Popmusik vor allem in Deutschland im Diskurs einen höheren Stellenwert haben sollte, als es oft der Fall ist, weil da steckt einfach sehr viel Arbeit und Kunst dahinter.
Du sagtest ja gerade, dass du mit deinem Bühnenprogramm auch auf Tour bist, noch das ganze Jahr über mit vielen Terminen in ganz Deutschland. Was werden die Zuschauer dort erwarten? Was können sie dort erwarten?
Ja, die Show heißt Heat Verdächtig, die Musik-Comedy-Stand-Up-Show. Und in der Regel sitze ich an einem Klavier. Ich mache Musikanalysen von Lion Richie, Hello, bist du Take That. Aber spiele die Toccata nach und erzähle was zu Toccata von Bach und so. Also ich mache viel am Klavier. Dann habe ich auch immer 80s Synthesizer dabei und zeig, wo sind die Sounds in der aktuellen Popmusik drin, wo sind sie damals drin. Und man ist ganz überrascht, dass irgendwie ein Sound, den man von einem 90er Jahre Sommerhit kennt, auch ein Sound ist, der in der Simpsons Filmmusik drin ist oder sowas. Also mit solchen Dingen arbeite ich da ganz gerne. Die Leute können mir auch Fragen stellen. In der Pause kann man mir so digitalen Fragen einschicken, dann improvisiere ich dazu. Aber es geht ganz viel darum, was Musik alles in unserem Leben besser macht. Also nicht nur diese medizinischen Aspekte, sondern warum das so gut für unsere Identität ist, warum es unser Selbstbewusstsein stärken kann, warum wir dadurch neue Freundschaften knüpfen können. Also ich versuche in dem Programm ganz viel die schönen Seiten der Musik aufzuzeigen mit Beispielen, die man so kennt. Aber ich gehe auch kritisch ins Gericht ab und zu mit Pietro Lombardi, den Amigos oder vielleicht auch mal Capital Bra. Das gehört auch dazu.
Wie blickst du auf die Zukunft der Musik und der Musikindustrie?
Eigentlich ganz optimistisch in letzter Zeit. Also erstmal fing das ja wirklich gut an. Also Billy Joel ist der Grund, warum ich angefangen habe, Klavier zu spielen. Seine ganze Lebensgeschichte hat mich unglaublich berührt. Der hat nur angefangen, sein erstes Album quasi zu komponieren, weil er so starken Liebeskummer hatte. Er wusste nicht mehr weiter, hat sich sogar eine Psychiatrie begeben. Dann ist er rausgegangen, hat sich selber entlassen und hat dann seine ganze Liebe, seinen ganzen Schmerz in die Musik einfließen lassen. Und ich liebe einfach Billy Joel vom ganzen Herzen für das, was er da gemacht hat. Und deshalb habe ich mich so gefreut, dass das Jahr losging mit einer neuen Single von ihm, mit der keiner gerechnet hatte. Es gibt immer wieder so diese guten Nachrichten aus der Musik. Und ich bin jetzt kein großer Taylor Swift-Fan. Also ich bin jetzt kein Swiftie oder so. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen können, ich kann es jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, warum die so erfolgreich ist, weil ein paar Sachen sind da schon relativ logisch. Aber das ist eine gute Musikerin. Also die hat einfach auch früh Gitarre gespielt, kommt auch so ein bisschen aus dem Country-Bereich und so. Und das ist jetzt halt nicht so ein künstliches Produkt, was da irgendwie nach oben schießt. Das ist eine selbstbewusste Frau, die muss jetzt nicht jeder mögen, aber die einfach was drauf hat. Und ich freue mich darüber, dass sie genau wie Ed Sheeran mit doch viel handgemachter Musik einfach die Stadien füllt. Und das ist halt nicht alles so komplett synthetisch kaputt produziert, bis zum geht nicht mehr ist, sondern die Leute sehen sich sehr viel nach handgemachter Musik, habe ich so den Eindruck. Und das kann gerne so weitergehen. Und da bin ich auch ganz optimistisch aktuell.
Also müssen wir keine Angst haben, dass irgendwann nur noch eine KI Musik produziert und komponiert?
Naja, also wenn das so wäre, dann sind unsere ganzen Lebensbereiche wahrscheinlich dann auch schon längst in dieser Richtung. Also ich glaube, wenn das so ist, dann sitzt auch wirklich gar kein Pilot oder Pilotin mehr im Flugzeug. Und vielleicht so. MIDI ist eine Erfindung aus den 80er Jahren, die dabei geholfen hat, dass man gewisse Sachen mit dem Computer verbessert. Also wenn man sich mal am Keyboard verspielt hat, konnte man am Computer die Note korrigieren. Ja, das ist jetzt noch keine künstliche Intelligenz, aber das ist auch schon ein gewisser Eingriff, weil man kann dem Computer auch sagen, was ich gerade gespielt habe, mach das mal gerade, aber jetzt mach's auch wieder menschlich. Also es gibt tatsächlich bei MIDI seit den 80ern die Funktion humanize, also vermenschliche es. Mhm. Und also diese technischen Eingriffe, die gab es schon recht früh, da fallen mir wahrscheinlich auch noch frühere Beispiele ein und so. Also der technische Einfluss auf die Musik, der war schon immer da, aber gleichzeitig ist das immer so diese Abwägung aus, wo ist die Authentizität, wo bleibt noch das Gefühl, wenn etwas zu roboterhaft klingt, dann wird das auch niemanden packen, es sei denn, wir sind selber alle irgendwann Roboter und mögen genau dann das. Und dann hören wir nur noch von Kraftwerk, wie hier sind die Roboter. Also mal sehen, ich bin da ganz optimistisch. Es gab jetzt hier so Now and Then von Beatles, diese Veröffentlichung, wo man ja mit KI die Stimme freigestellt hat, aber das war es dann auch. Also man hat den Song nicht mit einer KI gemacht, das war ein bisschen komisch promotet von der Plattenfirma, auch aus meiner Sicht bewusst missverständlich. Mhm. Man hat einfach nur geschafft, John Lennons Stimme aus den 70ern so freizustellen, dass das Rauschen weg war und sogar das Brummen von seinem und Yoko Onos Kühlschrank nicht mehr zu hören war. Das war echt eine Leistung von der KI, in gewisser Weise, aber sonst waren das immer noch Paul McCartney und Ringo Starr, die den Song auch jetzt rund gemacht haben, wenn man so will.
Letzte Frage. Es gab mal vor einigen Jahren ein Musical, das hieß We Will Rock You, ein Jukebox-Musical mit den Hits von Queen, wo so die Geschichte war, dass ein Regime verbietet den Rock und es gibt nur noch synthetische Musik. Was wäre eine Welt ohne Musik?
Undenkbar. Also Musik ist die älteste Kommunikationsform, die wir haben. Der Mensch hat schon getanzt und gesungen, bevor er überhaupt gesprochen hat. Der Mensch ist ohne Musik nicht denkbar. Man hat noch nie auf diesem Planeten eine Kultur gefunden, die keine Musik hat, in gewisser Weise. Und würde irgendein Regime versuchen, uns die Musik zu nehmen, dann würde sie uns mehr als die Würde nehmen, dann würde sie uns das ganze Menschliche nehmen. Also dazu wird es nicht kommen. Dafür würde ich sowas von auf die Straße gehen.
Sagt Dr. Pop Markus Henrik. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast in die Musikwelt und in deine Leidenschaft. Und weiterhin viel Spaß beim Musikhören, Analysieren und auch bei deinem Bühnenprogramm vor Live-Publikum.
Vielen Dank, lieber Björn. Hat mich sehr gefreut.
Turi 2 Podcast. Alle Folgen findest du unter turi2.de/podcast.